Ihr Lieben, das passiert nicht ganz so oft, aber wenn ich mal zu Rossmann im Lio gehe, um mir ein Meerwasser-Nasenspray zu kaufen, hilft, dann ziehe ich manchmal ziemlich verwirrt da durch die Gänge. Mich überfordert dieses Angebot an allen möglichen Dingen. Und es ist ja so, für irgendwelche Wehwehchen gibt es nicht nur etwas, es waren meistens ganze Regale voll. Da gibt es Mittel, die brauche ich, damit ich volleres Haar habe. Oder die gut sind, damit meine Zähne weißer erstrahlen. Oder die mir eine bessere Verdauung versprechen. Oder eine weichere Haut. Das sind Jahre gekommen, meine Haut. Oder eine gesündere Ernährung. Oder entspanntere Muskeln. Oder. Und ich gehe dahin und will einfach nur ein Meerwassernasenspray. Und wenn ich da so durch die Gänge irre, muss ich gestehen, werde ich zunehmend nachdenklich. Weil ich ja selber inzwischen in einem Alter bin, wo man merkt, in vielen dieser Bereiche ist bei mir Luft nach oben. Nun ist auch klar, dass nicht alle diese Versprechungen halten, was sie versprechen. Also Skepsis ist durchaus hier und da angebracht. Aber ich glaube, das ist genau die Antwort auf das, was uns Menschen auszeichnet. Wir haben diese Hoffnung, sie treibt uns an, dass wir so gut wie möglich, so gesund wie möglich, so nachhaltig wie möglich leben können. Selbstoptimierung ist der Fachbegriff dafür. Und das ist eines der großen Grundthemen unserer Zeit. Besser leben. Die Suche nach dem Meer, also nicht mit Doppel-E, sondern mit E-H, Meer. Ein erfüllteres Leben, weil wir alle irgendwo spüren, natürlich ist noch Luft nach oben. Apropos erfüllteres Leben, genau das hat Jesus uns verheißen. Er hat doch Tatsache einmal gesagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt. Und dann geht es weiter, und es im Überfluss habt. Überfluss, das ist doch wohl was anderes als das zum Überleben Nötige, oder? Überfluss. Erlebst du das denn so? Überfluss? Einige nicken, andere gucken nach unten oder nach oben oder denken. Erlebst du das so? Oder hast du vielleicht auch manchmal dieses Gefühl, dass dein Leben oder dein Glaubensleben doch eher so einer leicht trockenen Angelegenheit gleicht? Ja, du hast sie, diese Sehnsucht nach Fülle. Du wünschst dir dieses Meer. Du wünschst dir, du hättest gerne mehr. Was eigentlich? Was würdest du gern mehr haben? Mehr Freude beim Bibellesen? Mehr gefühlte Nähe Jesu? Weniger Routine, aber mehr Lebendigkeit. Nicht immer das Gleiche, Abwechslung, Dynamik. Dynamit hätte ich gesagt, Dynamik. Wünschst du dir mehr Vollmacht im Gebet? Mehr Heilungen? Mehr Zeichen und Wunder? So wie damals in der Urgemeinde, das wär's. Dann könnte ich auch ganz anders glauben. Was ist für dich Fülle oder Überfluss? Was macht es aus für dich? Und wenn du darüber nachdenkst, dann wirst du merken, ganz automatisch kommt dann noch ein ganzer anderer Rattenschwanz von Fragen nach. Nämlich zum Beispiel diese Frage, aber was muss ich denn nun anstellen, damit ich in diese Fülle hineinkomme? Was muss ich denn tun, damit ich Jesus mehr oder noch tiefer erlebe? Oder in dem Bild von Rossmann, in welchem Regal wohl finde ich die Abhilfe? Oder die ersehnte Lösung für das Meer? Ihr Lieben, Lilly hat schon angedeutet, ich möchte heute mit euch über einen Text nachdenken, der uns die nächsten Tage beschäftigt. Das ist ein Gebet des Paulus. Und so ganz nebenbei in diesem Gebet gibt er uns Antworten auf diese Fragen nach einem erfüllteren Leben. Antworten auf die Frage nach der Sehnsucht nach Fülle. Und wenn ich das mit euch so ein bisschen im Nachdenken entwickeln werde, wird vielleicht mancher denken, boah, ist ja überraschend, hätte ich so nicht gedacht. Und ein anderer wird vielleicht da sein und denken, ja, selbstverständlich, was er da so sagt. Das habe ich doch immer gewusst. Und ist vielleicht in der Gefahr, an diesem Regal vorbeizugehen und am Ende mit der gleichen Sehnsucht wieder aus dem Gottesdienst zu gehen, wie er hineingekommen ist. Ihr Lieben, Paulus gibt uns eine Antwort, die in der Tat unseren Horizont weiten kann, wenn sie nicht nur in unserem Kopf bleibt, sondern unser Herz fallen darf. Ich lese euch jetzt diesen Text vor. Wir finden ihn im Epheserbrief, Kapitel 3, Verse 14 bis 21. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Eben das ist das Gebet, was uns die kommenden Tage immer wieder auch begegnen wird. Und Paulus betet hier zum zweiten Mal innerhalb dieses Epheserbriefes. Gleich zu Anfang, wie oft in den Briefen, und dann hier an dieser Stelle plötzlich fällt er wieder ins Gebet, weil er gar nicht anders kann. Er hat den Ephesern vorher beschrieben, worin dieses Geheimnis des Christus besteht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr ein Geheimnis vermittelt bekommt. Also ein Geheimnis hat auf mich eher eine Anziehungskraft. Das Gegenbeispiel wäre das Kreuzworträtsel. Da hat man dann irgendwann das raus, schreibt es rein und geht zum nächsten. Aber ein Geheimnis macht was mit mir. Das bewegt mein Herz. Das zieht mich hinein. Und Paulus hat verstanden, was Gott in Jesus getan hat. Und das war dieses Geheimnis, was ihn da sein Leben lang mit Freude erfüllt hat. Paulus erwähnt das in diesem Brief. Er sagt, in Jesus hat Gott alles im Himmel und auf Erde zusammengeführt. Weil Jesus jetzt das Haupt über allen ist und über alles regiert. Jesus hat das Trennende überwunden. Und er sagt, und alle Juden und alle Nicht-Juden gehören jetzt zusammen durch Jesus zu einem Volk. Ihnen sind alle Verheißungen Gottes gegeben. Wir haben uns daran gewöhnt. Wir sind alle meistens Nicht-Juden. Paulus, der ein Jude war, konnte das vorher schlicht nicht denken, dass es neben dem Volk der Juden noch andere Menschen gibt, die zu Gott als seine Kinder kommen dürfen. Und das war für ihn die revolutionäre Erfahrung. Sein ganzes Weltbild klappte zusammen, sein Gottesbild. Und er merkte, dieser Jesus, der ist wirklich derjenige, der alles erfüllt. Und deshalb predigt und predigt und predigt er. Und wenn er nicht gepredigt hat, saß er im Gefängnis. Und auch dort hat er wieder gepredigt übrigens. Die Leute in Ephesus, die haben nun mitbekommen, Paulus sitzt wieder im Gefängnis. Und das war für sie echt eine harte Nuss. Die haben es damit schwer getan, die konnten nicht zusammenbringen. Mensch, Gott, du hast Paulus dieses Geheimnis offenbart. Der Mann hat so viel von dir empfangen. Und jetzt sitzt er schon wieder im Gefängnis, schon wieder eigentlich in einem eingegrenzten Wirkungsrahmen. Das ging den Ephesern so nahe, dass Paulus an dieser Stelle innerlich sagte, ich muss für sie beten. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und er betet für die Epheser. Ihr Lieben, an dieser Stelle, schon am Beginn dieses Gebets, bin ich das erste Mal hängen geblieben. Paulus beugt seine Knie. Wohlgemerkt, im Gefängnis. An einem Ort, der ihm jeden Tag predigte, der Kaiser hat alle Macht über dein Leben. Und Paulus ist dort und er beugt seine Knie vor Gott und er sagt, mag sein, dass der Kaiser über mein Leben Macht hat, aber die letzte Autorität, die letzte Macht ist Gott. Paulus beugt seine Knie, weil er sagt, es gibt einen, dem ich die Autorität zugestehe, in mein Leben hineinzureden und mich zu führen und über mein Leben zu bestimmen. Und das ist Gott und nicht der Kaiser. Paulus kniet. Und er kniet und drückt damit aus, ich bin ganz klein. Er ist sich bewusst, dass er als Mensch vor Gott kommt. Ein schwacher Mensch. In seinen Briefen schreibt er manchmal, ja, ihr sagt ja, wenn ich schreibe, dann bin ich immer derjenige, der auf den Putz haut. Und wenn ich vor euch stehe, dann bin ich klein mit Hut. Paulus wusste das. Er ist ein kleiner Mensch, also körperlich und auch innerlich. Er ist einer, der Schwachheit kannte, einer, der in Sünde gelebt hatte. Aber nun weiß er auch, dass dieser Gott, der durch Jesus zu ihm gekommen ist, dass dieser Gott viel größer und viel barmherziger ist und ihn meint. Das war für ihn völlig unbegreiflich. Und wie ein Kind darf Paulus vor Gott, seinen Vater, treten. Und das Schöne ist, dieser Vater, der hat nicht Wichtigeres zu tun. Der schiebt Paulus nicht beiseite und sagt, oh, ich habe noch gerade was ganz anderes zu tun. Der wendet sich dem Paulus ganz zu. Der hört auf das, was dieser Paulus auf seinen Knien da sagt. Und er redet zu seinem Herzen. Das ist so gigantisch anders, so das Leben verändern für Paulus. Der allmächtige Gott und er als kleiner Mensch auf den Knien. Ihr Lieben, es gibt in der Bibel ja ganz verschiedene Gebetshaltungen, die uns beschrieben werden. Übrigens wird da nie eine Lehre draus gemacht, so und so hast du zu beten, sondern es wird einfach beschrieben. Man kann im Stehen beten oder im Liegen. Könnt ihr euch vorstellen, ne? Im Sitzen, natürlich, mit erhobenen Händen. Aber ich glaube, es gibt keine andere Haltung im Gebet, die stärker ausdrückt, wer in meinem Leben wirklich das Sagen hat, als meine gebeugten Knie. Wenn ich meine Knie beuge, weiß ich, jemand ist größer als ich. Vor wem ich meine Knie beuge, dem gebe ich in meinem Leben Autorität und Macht. Wir sind das ein bisschen nicht gewohnt in unserer Zeit. Da ist das ja so eher, dass IKEA, du, durchzieht alles. Wir reden uns alle mit du an. Ist okay, wir reden uns alle mit du an. Wir sind Familie. Aber die Unterschiede werden ja nivelliert immer mehr. Wir sind ja alle gleich. Wir kennen das nicht mehr, wie früher, vor Menschen zu knien. Ist auch gut. Aber vor Gott knien. Darf ich dich fragen, wann hast du zum letzten Mal vor Gott gekniet? Also ich frage alle diejenigen, die das können mit ihren Knien, weil ich weiß, es gibt Knieprobleme und man kann es nicht. Wann hast du zum letzten Mal vor Gott gekniet? Und auch das ist ja wahr. An der richtigen Stelle zu knien hilft, aufrecht zu gehen. Wer vor Gott kniet, kann vor Menschen aufrecht stehen, weil Gott der Herr ist und Menschen mir nichts tun können. Was hat nun Paulus gebetet oder wofür bittet er Gott? Es sind zwei Dinge. Das erste, dass ihr, ihr lieben Epheser und sicherlich auch wir, dass ihr gestärkt werdet an dem inneren Menschen durch den Geist Gottes. Er bittet um innere Stärke. Mal ehrlich, wer von uns kennt nicht dieses Gefühl, innerlich am Limit zu sein oder, wir sagen dann oft, dem Zahnfleisch zu kriechen oder dieses Empfinden, ich weiß gar nicht, wie ich diesen Tag rumkriegen kann. Wer kennt das nicht? Wer kennt nicht diese Sehnsucht, Gott, gib mir deine Kraft, weil du die Quelle der Kraft schlechthin bist. Ich brauche es, ich bin kraftlos. Und wie gut, dass Gott sagt, und ich komme und ich gebe dir Kraft. Die interessante Frage ist, wo Gott ansetzt, um uns zu stärken. Paulus bittet, dass du sie stärkst am inneren Menschen. Und ich glaube, da sind wir ein bisschen in unserem Empfinden auch herausgefordert. Das können wir nicht so leicht verstehen. Wir leben in einer Zeit, in der alles Gewicht dem äußeren Eindruck zukommt. Das, was du scheinst, das bist du. Es ist der Druck da, ob man von Bewerbungsgesprächen bis sonst wohin denkt. Es ist der Druck da, möglichst jung oder erfolgreich oder dynamisch zu erscheinen oder am besten alles dreist zusammen. Wer etwas erreichen will, muss etwas darstellen können. Und ihr Lieben, so ein Leben fordert enorm viel Kraft. Es laugt aus, weil wir den inneren Menschen aus dem Blick verloren haben. Das ist übrigens der Hintergrund, weshalb Jesus an einer Stelle sehr nachdenklich und ernst wird, als er seine Jünger fragt, was nützt es denn den Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnen würde, aber er würde dabei an seiner Seele Schaden nehmen. An seiner Seele, die ihm Gott geschenkt hat. Das ist die Schöpfung Gottes, deine Seele. Deine Seele hat Gott dazu bestimmt, ewig mit ihm in Gemeinschaft zu leben. Weißt du eigentlich, wie es deiner Seele geht? Weißt du, was sie braucht? Paulus betet nun, dass die Epheser am inneren Menschen an ihrer Seele gestärkt werden. An anderer Stelle schreibt er, denn es ist ja ganz klar, unser äußerer Mensch verfällt. Übrigens, das ist die Antwort darauf. Wir als Christen, wenn wir mit Jesus leben, wir bleiben nicht ewig jung. Ne? Also ich habe am Anfang gesagt, ich merke auch Luft nach oben. Wahrscheinlich ihr alle. Wir bleiben nicht ewig jung. Äußerlich nicht, aber innerlich, schreibt Paulus, wird unsere Seele, unser innerer Mensch von Tag zu Tag erneuert. Das ist der Clou. Und wir gucken nach außen, wir schmücken uns, wir ziehen uns an, wir wollen erscheinen als weiß ich was. Aber Gott sagt, ich gucke in dein Herz und dort will ich Neues tun, Tag für Tag, neue Kraft. Dort sollst du Schönheit haben, dort sollst du Stärke haben, dort sollst du ganz eng mit mir verbunden sein. Wie geschieht das, die Stärkung am inneren Menschen? Paulus sagt oder betet, indem Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Moment mal, das hat er doch an die Epheser geschrieben. Das sind Christen. Man darf davon ausgehen, die haben sich irgendwann alle bekehrt. Und damit lebt doch Jesus schon in ihren Herzen. Warum betet Paulus jetzt, damit Christus in euren Herzen wohne? Das macht euch stark. Ihr Lieben, Paulus weiß, der Einzug Jesu in dein Herz ist die eine Sache. Sein Wohnen, sein Ausbreiten in deinem Herzen eine andere. Ich möchte es mal an so einem Beispiel einer Ferienwohnung deutlich machen. Wenn du in Urlaub fährst und hast eine Ferienwohnung gemietet, dann gibst du damit vertraglich dein Einverständnis, dass du diese Wohnung, nachdem du wieder ausziehst, dem Vermieter so übergibst, wie du sie vorgefunden hast. Was würde dein Ferienwohnungsvermieter wohl denken, wenn du nach 1-2 Tagen in dieser Wohnung anfängst, den Fußbodenbelag rauszureißen? Der ist schon so alt, der muss raus. Oder die Schränke umzustellen, weil die Art von Einrichtung, das ist doch furchtbar. Oder die Wände zu streichen, sind vielleicht noch in so großmustrigen Tapeten. Oder Bilder auszutauschen an der Wand. Was würde dein Vermieter wohl machen? Er würde nicht Halleluja rufen. Vermutlich nicht. Du bist zwar eingezogen in dieser Wohnung, aber nur als ein Gast. Du hast gar nicht das Recht dazu, diese Wohnung umzugestalten, weil sie dir nicht gehört. Jetzt wenden wir das mal an, wenn Jesus in unser Leben tritt. Dann sagt die Bibel, wenn Jesus in dein Leben tritt, wenn du an ihn glaubst, dann kommt er und nimmt Wohnung in deinem Herzen. Und Jesus kommt aber nicht als ein Feriengast. der ist nicht nach 2 Wochen wieder weg, jedenfalls will er das nicht. Der kommt, um dort zu bleiben. Und dann ist ganz natürlich, die Wohnung, in der du bleibst, richtest du dir ein. In diesem Bild, Jesus möchte sich in deinem Herzen gemütlich machen. Und er fängt an, umzuräumen, auszumisten, neu zu dekorieren, auszubessern. Und wenn du das erlebst, dass es so in deinem Leben etwas humorig ist, dass sich Dinge plötzlich verändern, dass du konfrontiert bist mit Fragen, die du lieber von dir fernhältst, dann kann das zunächst mal ziemlich irritierend sein. Aber Jesus macht das ja nicht, um dich irgendwie zu belasten oder um dir ein Zuhause zu geben, wo du sagst, nee, das ist nicht mehr meins. Sondern er macht das in einer Art und Weise, sodass du am Ende sagst, ich fühle mich wohler in meinem Leben mit Jesus. Es ist heller in meinem Leben, wenn Jesus sich ausbreitet, wenn Jesus mich verändert und umgestaltet. Darf ich dich also fragen, wie hast du denn Jesus aufgenommen? Als einen Gast oder als jemanden, der bleibt, der bleiben darf, der bleiben soll? Das ist also das Erste, worum Paulus hier betet. Deine Seele wird gestärkt und erneuert, wenn Jesus Raum in dir hat. Und mehr Raum, um dich nach seinem guten Gedanken zu verändern. So erlebt man Fülle Gottes. Und das zweite Anliegen von Paulus. Er betet, dass ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Das ist ein schönes Bild. Eingewurzelt und gegründet. Und er fährt sofort fort, so könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe ist. Und auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft. So werdet ihr mit der ganzen Gottesfülle erfüllt. Wieder Moment mal. Paulus betet hier, dass sie in der Liebe eingewurzelt sind, damit sie die Liebe begreifen können. Müsste Paulus logischerweise nicht andersherum beten? Damit sie die Liebe begreifen, um in ihr verwurzelt sein zu können. Ich glaube, Paulus betet ganz bewusst in einer für uns zunächst unlogischen Weise. Er sagt, der Wurzelboden und das Fundament muss stimmen. Diese Liebe, in der, die du begreifen kannst, die braucht einen Wurzelboden und ein Fundament. Und das ist das Kreuz von Golgatha. Das ist der Ort, wo Gott sein Liebstes in den Tod gegeben hat, seinen einzigen Sohn, damit du lebst. Dieser Ort, an dem dieser Tausch stattgefunden hat, den wir gar nicht beschreiben können und ermessen können. Was für einen Preis hat Gott bezahlt? Für dich, für dich, für dich, für dich und für mich auch, Gott sei Dank. Was für eine Ernsthaftigkeit liegt über diesem Kreuz. Was für eine Gnade. Niemand hat eine größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und ihr seid meine Freunde. Das hat Jesus gesagt. Du bist geliebt von Gott. Du bist versöhnt mit ihm. Du bist Kind Gottes in aller Ewigkeit. Das sind Fakten. Nicht, weil du dich so fühlst. Nicht, weil du einen Schritt auf Jesus zugegangen bist. Sondern, weil Jesus am Kreuz für dich gestorben ist. Das geht alles von ihm aus. Das geht von einem Herz der Liebe aus. Das kämpft und ringt und alles gibt für dich. Das ist die Grundlage. Der Wurzelboden und das Fundament. Vor 2000 Jahren auf Golgatha gelegt. Nun ist Paulus ja einer, der weiß, wie wir Menschen ticken. Und dass selbst wir als Kinder Gottes oft unsere Mühe haben, diese Liebe Gottes anzunehmen. Das ist dann eher so ein Lehrsatz, den haben wir im Kopf und den können wir auch bei Gelegenheit gut präsentieren. Und wir wollen auch dran glauben. Aber dieses Gefühl, meine Seele ist dennoch leer. In meinem Leben ist es dennoch trocken und staubig. Ich habe so viel gehört von dieser Liebe Gottes, aber ich habe sie so wenig geschmeckt und ich habe sie so wenig erlebt. Kennst du dieses Gefühl? Dieses Empfinden? Dein Bekenntnis, es mag biblisch sein, deine Theologie durchdacht, dein Leben fromm. Du liest in der Bibel, du sitzt im Gottesdienst, du betest im Lobpreis an, du lebst in der Gemeinde und dennoch ist dein Herz oft trocken, vertrocknet. Schreit. Dein Kopf sagt, ich sehne mich nach Liebe und dein Herz sagt, ich bin so leer. Und Paulus fragt die Epheser und sagt, ihr wollt diese Fülle Gottes erleben? Wollt ihr das? Wollt ihr das? Gut, dann bete ich für euch. Und dann bete ich, dass das ganze Ausmaß der Liebe Gottes euch ganz neu bewusst wird. Dass ihr die Breite, die Länge, die Höhe, die Tiefe dieser Liebe erkennt. Eine Tiefendimension, die unser Denken so weit übersteigt. Ich bete, dass Gott euch hilft, das Unbegreifliche zu begreifen. Das Unbegreifliche zu begreifen, ist eigentlich ein Widerspruch. Ihr Lieben, die Fülle, die Gott uns geben möchte, die Fülle, nach der wir uns sehnen, die hängt von einer einzigen Frage ab. Weißt du, wie sehr Jesus dich liebt? Jeder Mensch, das habe ich schon neulich gesagt, das wisst ihr alle, jeder sehnt sich danach, geliebt zu werden. Und weil wir eben oft dieses Gefühl nicht haben, weil wir oft dieses Loch im Herzen spüren, deshalb fangen wir an, überall, wo es nur geht, nach dieser Liebe zu suchen, sie zu ergreifen. Wir gehen dann vor die Regale des Lebens, um verschiedene Dinge auszuprobieren. Hauptsache, sie helfen mir, zu fühlen, dass ich geliebt bin. Manch einer lernt mit der Zeit, dass er sich am besten so verhält, wie die Menschen um ihn herum. Weil er dann die Chance hat, dass er von ihnen wahrgenommen wird. Er ist einer der ihren und er kann geliebt werden. Manch einer drückt in seinem Leben ständig auf die Tube, gibt immer Vollgas, immer überall aktiv. Aus dieser Sehnsucht heraus, dass die anderen das wahrnehmen und ihm die Liebe zeigen, geben, dass er es fühlen kann. Er ist wer? Manch einer sucht die Bestätigung im Job, in der Familie, im Sport, um geliebt zu werden. Manch einer stürzt sich in unterschiedlichste Beschäftigungen, weil es innerlich so leer ist. Wer liebt mich denn? Manch einer mag viel essen oder trinken, um dieses Loch in der Seele zu füllen. Manch einer versucht, alle seine Gefühle zu kontrollieren. Nur damit es im Herzen nicht wieder deutlich wird, dass dieses Loch immer noch ungefüllt ist. Es ist so, jeder von uns sehnt sich danach, geliebt zu werden. Darum nochmal die Frage, weißt du, wie sehr Jesus dich liebt? Und der Knackpunkt in dieser Frage ist das dich. Ihr Lieben, ich habe Jahre meines Lebens zugebracht, zu sagen, na klar weiß ich, dass Jesus, in Klammern, mich liebt. Na klar weiß ich, dass Jesus die Leute liebt, mit denen ich zusammen bin, wo ich so erkenne, dass er in ihrem Leben ist, aber doch nicht in meinem Leben. Ich habe Jahre damit zugebracht und jetzt immer wieder kämpfe ich immer noch mit dieser Frage. Meint er mich? Nach so vielen Jahren und Erfahrungen. Ich glaube, das ist der Schlüssel oft für uns, nicht nur für mich, vielleicht für viele andere auch noch, in die Fülle Gottes zu finden, das anzunehmen, dass ich geliebt bin. Von wem? Von dem Gott, der das Universum geschaffen hat. Von dem Gott, der seinen Sohn Jesus hergegeben hat für mich. Und mir damit gesagt hat, nichts ist mir wertvoller als du. Das ist schon fast nicht aussagbar. Aber vielleicht hilft uns das, vielleicht hilft dir das, zu verstehen, wie sehr Gottes Liebe dir gilt. Und zwar dir mit deinen Fehlern und den Schnitzern, dir mit deiner Biografie und den Prägungen, dir mit deiner Halbherzigkeit oder Gleichgültigkeit, dir mit deinen unklugen Worten und unweisen Gedanken. Er liebt dich. Sicher, diese Liebe Gottes können wir nie ganz begreifen, das Unbegreifliche begreifen. Wir können nur wachsen darin. Wir können auch nicht die ganze Fülle Gottes in unserem Leben erfassen. Können wir niemals. Wir sind Menschen, ganz klein vor Gott. Aber so wichtig, dass er sein ganzes Herz uns dennoch schenkt. Wir sind gestartet mit der Frage der Sehnsucht nach Fülle. Und wir merken, die Antwort liegt darin, Gott gibt uns seine Fülle, werden sie finden, nicht in den Erfahrungen, nach denen wir uns sehen, in seiner Liebe, mit der er uns begegnet, weil er Liebe ist. Ich schließe und möchte euch noch für unsere Gebetswoche zwei kleine Impulse mitgeben, die vielleicht auf dem Weg durch die nächsten Tage hilfreich sein können. Der erste Impuls: Schauen wir doch einmal selbstkritisch auch auf unser eigenes Gebet. Wie oft beten wir eigentlich für den inneren Menschen? So wie es Paulus hier tut. Natürlich ist es gut und wichtig, dass ich für die Sorgen meines Alltags bete, dass ich für ein schwieriges Gespräch bete, was auf mich zukommt, dass ich für die nächste Prüfung bete, dass ich das, was mich in meinem Leben beeindruckt und bedrängt, mit Jesus teile. Das ist alles gut und wichtig. Frage: Vergessen wir darüber vielleicht manchmal so zu beten wie Paulus? Herr, ich bete darum, dass du meine Geschwister am inneren Menschen stärkst, damit sie spüren, mit welch einer unermesslich tiefen Liebe du ihnen begegnest und dieses Geheimnis deiner Liebe ihnen das Herz weit macht. Ich möchte euch herausfordern, dass wir so beten. Und zwar nicht, Herr, bitte stärke meinen inneren Menschen, sondern lass uns doch mal beten in dieser Woche. Herr, stärke meine Geschwister am inneren Menschen. Und wenn wir das so miteinander tun, darfst du wissen, auch für dich wird gebetet. Vielfach sogar. Zweiter Impuls. Paulus schließt dieses Gebet mit den Worten: Ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus. Unsere Welt ehrt Gott nicht. Sie ignoriert ihn. Sie lehnt ihn ab. Aber Paulus sagt, die Gemeinde ist der Ort, an dem Gott die Ehre bekommt, die ihm zusteht. Und ihr Lieben, wenn wir also in dieser kommenden Woche hier zusammenkommen, dann ist das Teil unserer Berufung, die wir leben. Für die Menschen in Lankwitz und Lichterfelde, die Gott nicht ehren können oder wollen, auf die Knie zu gehen und zu sagen, Herr, wir ehren dich. Gott, Vater im Himmel, wir ehren dich. Wir geben dir die Ehre, die dir zusteht, und wir tun es stellvertretend für diese Welt. Vielleicht hilft diese Dimension und dieser Gedanke euch zu einer Freude, auch in dieser kommenden Woche. Wir dürfen unserem Gott die Ehre geben, und er wird uns segnen dabei. Amen.